Hey zusammen, bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wir haben den Podcast am Dienstag, den 19. Juni, aufgenommen. Und das war dann wiederum, bevor sich Kawhi Leonard und Greg Popovich getroffen haben. Bevor die Gerüchte aufkamen, dass die Atlanta Hawks Luka Doncic an 3 picken wollen. Und bevor Real Madrid die Championship in Spanien gewonnen hat und Luka Doncic einen relativ feinen Dreier mit zum Sieg verwandelt hat. In diesem Sinne, jetzt legen wir los. Viel Spaß beim Korbiger Podcast. Freunde des gepflegten Korbballsports, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Korbiger-Podcasts. Schön, dass ihr dabei seid. Ja, ich sitze weiterhin in einem kleinen Zimmer hier in London. Die Wohnungssuche läuft, aber ist noch nicht abgeschlossen. Mir gegenüber sitzt virtuell der unverfrorene
Ole Frerks.
Mein Name ist Max Marbeiter. Wie jede Woche reden wir über die NBA, trotz Fußball-Weltmeisterschaft. Wobei heute der Fußball sowieso absolut zweitrangig ist, denn er hat Geburtstag. Er ist Dirk Nowitzki. 40 Jahre wird er alt. Nicht schlecht, oder?
Muss man erstmal schaffen. Vor allem spielt er immer noch.
Ich glaube, das ist das eigentlich Interessante an der ganzen Geschichte, weil 40 sind, glaube ich, schon andere geworden.
Meinst du, ist das deine These?
Ist meine These. Ist steile These, aber kann ich vielleicht belegen. Ich schau mal. Ich recherchiere nochmal nachher und werde es dann unten in die Shownotes packen. Wie dem auch sei, wir gratulieren auf jeden Fall herzlich. Ich meine, Dirk Nowitzki hat unser aller Basketballleben wahrscheinlich ziemlich entscheidend intensiv mitgeprägt, oder?
Ja, kann man auf jeden Fall so sagen. Also gerade wenn man auch beruflich ein bisschen damit zu tun hat, dann ist das auf der deutschen NBA-Seite jetzt natürlich auch kein Geheimnis, dass wir da auch besonders stark auf das schauen, was der Kollege Nowitzki so tut. Und da er nun mal jetzt mittlerweile seit 20 Jahren auch einfach ein ziemlich überragender Typ, nicht nur Spieler, sondern auch Typ ist, macht es halt auch nach wie vor Spaß und von daher kann man auch nur hoffen, dass es noch eine Weile so weitergeht.
Hattest du schon deinen Nowitzki-Moment? So direkte Begegnungen oder irgendwas in die Richtung?
Na, ich war vor anderthalb Jahren oder so, saß ich abends in der Redaktion, als er mit da schon über 50 Jahren sein letztes 40-Punkte-Spiel hatte, so völlig aus dem Nichts. Und wir alle in der Redaktion irgendwie, also das war so ein Abendspiel, ein Sonntagabendspiel, glaube ich, wo wir im Prinzip alle nicht mehr so richtig verstanden haben, was da jetzt gerade los war, weil man das irgendwie nicht mehr so auf dem Zettel hatte. Aber ich habe vorhin so ein Video von ESPN gesehen, wo halt auch dran stand, er ist jetzt 40 Jahre alt und es weiß immer noch keiner, wie man seinen Fadeaway stoppt. Und im Prinzip drückt es das ganz gut aus.
Wird wahrscheinlich auch keiner mehr rausfinden. Seine Persönlichkeit ist halt schon sensationell irgendwie. Also ich habe das einmal nach seiner Championship 2011, das war so mein Nowitzki-Moment. Das fasst für mich irgendwie so perfekt zusammen. Da gab es dieses Länderspiel vor der EM. Deutschland-Mazedonien war in München. Konnte man sich natürlich nicht entgehen lassen. Spiel vorbei. Hätte eigentlich auch gereicht. Aber relativ viele sind noch runter zum Court. Und dann, ich habe das auch gesehen und dachte mir so, okay, dann die Nationalspieler haben noch ihre Ehrenrunde gedreht, haben angefangen Autogramme zu schreiben. Aber ich dachte, ja gut, Nowitzki gibt er sich nicht. Er hat sich's gegeben. Und hat in einer Engelsgeduld wirklich allen, die da um diesen Court rum versammelt standen, Autogramme geschrieben. Und das, weiß ich nicht, glaube ich, 2 Wochen, nachdem er die Championship gewonnen hatte und zu dem Zeitpunkt vielleicht der beliebteste Basketballer des Planeten war, keine Ahnung, aber zumindest einer der am meisten geschätzten. Von daher, dieser Mann hat all unsere Anerkennung verdient, würde ich sagen.
Ja, total. Also das ist ja auch immer so ein Ding, dass man teilweise denkt, okay, sind wir da jetzt irgendwie in so einer deutschen Blase, wo man halt denkt, okay, hier wird er total verehrt oder so, aber das ist ja nicht der Fall. Der wird ja überall auf der ganzen Welt so gemocht wie bei uns, weil er halt so ein authentischer und extrem witziger Typ auch ist. Also allein sein, ich glaube, von fast allen Profisportlern jetzt so in seiner Altersklasse hat er Twitter mit großem Abstand am besten verstanden. Also wie man sich zum Beispiel über sich selbst lustig macht oder auch über andere lustig macht, so auf eine freundliche Art von Trash-Talk. Das kann er schon alles ziemlich gut.
Das kann er sehr gut. Und genau deshalb habe ich, glaube ich, vor 3 Jahren schon eine kleine Hommage an ihn angefangen, die ich dann veröffentlichen werde, sobald er zurücktritt. Ihr könnt alle gespannt sein, vor allem du, Ole.
Ja, bin ich.
Nowitzki ist, glaube ich, wahrscheinlich auch ein bisschen gespannt auf den Donnerstag, beziehungsweise auf die Nacht von Donnerstag auf Freitag, wenn der Draft stattfindet. Da wir euch natürlich immer mit den aktuellsten Geschichten versorgen, sprechen wir da heute auch drüber. Beginnen wollen wir aber mit einer ganz anderen Story, die etwas weniger erfreulich ist oder beziehungsweise ein bisschen komisch anmutet. Kawhi Leonard, es ist ein bisschen chaotisch in San Antonio.
Es bringt vor allem ja auch in diese ganze Draft-Geschichte jetzt noch ein kleines bisschen mehr Würze rein, kann man so sagen, weil es jetzt dann doch zumindest auf dem Tisch liegt, dass da vorher schon was passiert. Ich glaube zwar persönlich nicht dran, dass es so schnell gehen wird, aber die Zeichen deuten dann jetzt schon relativ klar darauf hin, dass es früher oder später halt nicht mehr weitergehen wird. Also der spätestmögliche Zeitpunkt ist jetzt dann wahrscheinlich fast schon die Trade-Deadline. Aktuell sieht es jedenfalls nicht danach aus, als ob es über die kommende Saison noch hinausgehen würde. Ich finde ja sehr, ich meine, dass da so ein Zerwürfnis ist, das wissen wir jetzt schon länger. Das war auch irgendwie über viele Monate jetzt schon immer mal wieder Thema, auch wenn man natürlich jetzt nicht genau wusste, aber also es kam zumindest so rüber. Die Art und Weise, wie das dann jetzt rauskam, fand ich sehr interessant, weil letztendlich lief das ja so, dass ich glaube, 3 oder 4 Reporter ziemlich genau gleichzeitig das bei Twitter vermeldet haben, so ziemlich genau das Gleiche, wo man davon ausgehen kann,
reiner Zufall,
dass sie zur genau gleichen Zeit wahrscheinlich von seinem Agenten oder von diesem Uncle Dennis, der irgendwie anscheinend ja so ein bisschen der Marionettenspieler im Hintergrund ist, dass die halt alle gleichzeitig informiert wurden und dass dann etwas später über Chris Haynes von ESPN halt herauskam, dass die Spurs selbst gar nicht kontaktiert wurden zu dem Zeitpunkt. Also auch einige Stunden später immer noch nicht, sondern dass auch die das nur über die sozialen Medien halt mitbekommen haben. Das spricht ja dann auch wieder für eine etwas schwierige Kommunikation.
Durchaus. Die ganze Geschichte hat irgendwie eine ganz komische Dynamik angenommen. Also es ging ja irgendwie langsam mit dieser Verletzung los. Ging mit seinem Comeback weiter und der neuerlichen Verletzung und dann mit Gerüchten, er sei fit, wolle aber noch nicht spielen. Tony Parker, der sagt, seine Verletzung sei 100-mal schlimmer gewesen. Auch Pop, der immer wieder von, was ist Kawhis Group? Was hat er immer gesagt?
Ja, sein Camp oder sein
Camp.
Er hat immerhin vermieden, Posse zu sagen wie Phil Jackson. Aber ich glaube, die Versuchung war teilweise da, das auch zu sagen.
Aber zu viel Selbstbeherrschung im Hause Popovic. Bei den Spurs hat man schon eigentlich immer gedacht, okay, irgendwie, es gibt gerade so ein bisschen atmosphärische Störungen, aber die bekommen das schon wieder hin.
Ja, weil sie halt die Spurs sind, ne?
Weil sie die Spurs sind, genau. Interessant finde ich jetzt, wie aber dieses mühsam aufgebaute Kartenhaus von allen Seiten eingerissen wird, indem jetzt wild spekuliert wird, was die Spurs an Mist gebaut haben mit Kawhi und wer jetzt genau schuld ist und wer da jetzt genau was verbrochen hat. Und wie blöd Popovic eigentlich wahrscheinlich war und was da alles. Also das finde ich, ich finde den Dreh der Dynamik irgendwie ganz spannend bei der ganzen Geschichte. Also ich kann es auch nicht ganz nachvollziehen.
Ja, ich finde, es kommt auch irgendwie sehr auf die Perspektive an, welche man da jetzt einnehmen will. Also es gibt ja auch dann die Seite, die jetzt die letzten 5, 6 Jahre gedacht hat, okay, Kawhi ist genauso wie Tim Duncan, das ist so 1:1 sein Nachfolger. Dann ist jetzt bei vielen durchgekommen, so ein Egomane, der schaut nur auf sich selbst, dem ist das Team egal, der ist so wie alle anderen, so nach dem Motto. Mit Sicherheit liegt die Wahrheit irgendwo dazwischen. Also ich glaube nicht, dass die Spurs, die über 20 Jahre in ihrer Organisation sicherlich nicht alles, aber doch sehr viel richtig gemacht haben, dass sie jetzt auf einmal ein reines Arschlochunternehmen ist, das also alles dafür tun will, um Spieler, die verletzt sind, dazu zu zwingen, wieder zu spielen. Also ich meine, die haben damals, als sie durchaus mal eine Chance auf den Titel hatten, haben sie Tim Duncan davon abgehalten, für die Playoffs zurückzukommen, weil Pop gesagt hat, nee, wir riskieren das nicht, du bist nächste Saison dann wieder fit und also wir vergessen das jetzt mal. Da kann ich mir jetzt auch nicht vorstellen, dass die den Spieler dann die ganze Zeit irgendwie unter Druck setzen, würde ich jetzt nicht denken, aber vielleicht haben sie schlecht kommuniziert, vielleicht funktioniert die Kommunikation mit Kawhi nicht, ich meine, kann man sich vorstellen, so wie er rüberkommt, aber also gerade wenn es dann jetzt viel über diesen Uncle Dennis, der also tatsächlich mit ihm verwandt ist und kein echter Agent ist, aber irgendwie Uncle Dennis heißt, wenn der da jetzt dann letztendlich die Entscheidung trifft und vielleicht eine etwas andere Agenda verfolgt, es ist einfach schwer, da reinzuschauen. Ich finde das auch relativ faszinierend, weil es ja auch offensichtlich immer noch kein richtiges Gespräch zwischen Popovic und Kawhi gegeben hat, was eigentlich schon für vor über einer Woche angekündigt war.
Ja, also spricht schon dafür, dass es da Probleme gibt. Aber ich finde, das ist genau der Punkt. Da reinzuschauen ist ja eigentlich unmöglich. Also klar, Spekulation macht immer Spaß und zu gucken. Und ist ja auch legitim dann zu sagen, okay, was ist da vorgefallen? Aber ich finde, man sollte dann so als sehr, sehr Außenstehender, was wir ja alle sind, dann irgendwie auch ein bisschen vorsichtig sein mit Schuldzuweisungen, zu sagen, hey, hier Popovic. Weil ich finde auch, also ich kann mir schwer vorstellen, dass die Spurs auf einmal komplett von ihrem Kurs abweichen und sagen, Spiel, obwohl du dich nicht fit fühlst, obwohl du nicht fit bist. Andererseits weiß ich es nicht. Vielleicht war es so. Also es ist so, keine Ahnung, alles, was wir sagen, nichts von dem, was wir sagen, basiert auf irgendwelchen Fakten. Das Einzige, was wir wahrscheinlich wissen, ist, dass er weg will.
Da können wir uns für den Moment relativ sicher sein. Also ich halte es zumindest nicht für 100% ausgeschlossen, dass es, wenn sie sich dann irgendwann doch hinsetzen und nochmal miteinander sprechen, bevor irgendwas jetzt, irgendeine Kurzschlussreaktion erfolgt ist, dass dann ganz vielleicht es auch nochmal zu einer Übereinkunft kommt. Wer weiß. Also ich meine, letztendlich haben die Spurs ja immer noch diese Möglichkeit von dem Supermax-Vertrag und bisher hat sie noch keiner so richtig abgelehnt. Von daher komplett ausschließen will ich es nicht, aber es deuten jetzt auf jeden Fall alle Zeichen in die Richtung, dass es auf eine Trennung zugeht.
Zumal ich mir auch bei diesem Supermax auch mal gedacht habe, also ich meine, diese Zahlen, die da so rumschwirren, die sind ja schon, weiß ich nicht.
Hoch?
Also keine Ahnung, es wirkt irgendwie total, weiß ich nicht, abgefahren. Und ich habe mir schon oft die Frage gestellt, wenn ich in meinem Leben so viel Geld verdient habe, dass weder ich noch meine Kinder, noch meine Enkel, noch meine Ur-Ur-Ur-Urenkel dieses Geld jemals werden ausgeben können, weshalb interessieren mich dann, ich weiß nicht, was er mehr kriegen könnte, 40 Millionen mehr oder was kann er mehr kriegen am Ende, wenn er bei den Spurs unterschreibt?
In dem Fall, wenn er noch da er ja noch das extra Jahr hat, sind es, glaube ich, roh ungefähr 50 Millionen fast. Aber also das ist auch so ein bisschen relativ, da sich halt ja der Cap dann auch immer wieder ein kleines bisschen anhebt und stagniert. Und also zu 100% voraussehen kann man es nicht, aber das ist so in etwa die Größenordnung, in der wir uns bewegen.
Genau, und das ist dann die Frage. Okay, ich meine, klar, 50 Millionen, saumäßig viel, aber wenn die 50 Millionen am Ende in meinem eigenen Leben gar keinen Unterschied machen, dann kann es ja sein, dass wenn ich in meiner Situation trotzdem nicht ganz glücklich bin, dass ich dann den Tapetenwechsel vorziehe, diesem Geld. Weil es mich theoretisch, es wirkt viel, aber es macht keinen Unterschied für mich.
Ja, und also wenn wir jetzt mal, also natürlich sind das alles sowieso völlig, völlig absurde Summen. Das ist klar, auch wenn es viele Spieler schon geschafft haben, pleite zu sein, direkt nach der NBA-Karriere, aber.
Das stimmt auch wieder.
Also, davon mal ganz abgesehen, so wenn Kawhi jetzt beispielsweise, was ja irgendwie zumindest längerfristig im Raum steht, zu den Lakers gehen sollte, dann hat er einfach da eine komplett andere, obwohl er keine Persönlichkeit hat, hat er dann trotzdem einen gewissen Werbewert. Gerade
aber
wenn
er hat eine Persönlichkeit, aber eine,
ja, eine
spezielle Persönlichkeit.
Ja, eine Androiden-Persönlichkeit. Also und einfach total langweilig. Das ist jetzt keiner, wo man denken würde, der ist jetzt der klassische Werbeträger oder so. Aber wenn er bei den Lakers wäre, das ist halt dann wiederum so eine große Marke, dass da seine Sponsorenverträge natürlich auch anders aussehen würden. Oder wenn, was er ebenfalls, ob das jetzt in LA ist oder irgendwo anders, wenn er mit jemandem wie LeBron James zusammenspielt, beispielsweise, das hat schon auch auf andere Leute mal abgefärbt. Draymond Green hätte wahrscheinlich auch keinen Beats-Sponsorenvertrag, wenn er nicht bei einem gewissen ganz guten Team halt in Golden State spielen würde. Von daher, ich finde auch dieses Argument, okay, Supermax ist natürlich, also die Summe ist krass, aber es ist auch nicht ganz so schwarz und weiß, wahrscheinlich, weil man das Geld anderweitig auch bekommen kann, wenn es jetzt nur um das Geld ginge.
Zumal die Summe ohne Supermax auch schon ziemlich krass ist.
Also, ja, definitiv.
Von daher, also ich meine, gut, Draymond Green ist von der Persönlichkeit her natürlich auch ein bisschen lauter als Kollege Kawhi, aber...
Ja, das stimmt. Also in der Hinsicht kein passender Vergleich, das gebe ich zu.
Wenn du schon die Lakers ansprichst, sollen wir mal ganz kurz die Lakers-Gerüchte beleuchten, die ja jetzt theoretisch ein Superteam formen könnten, innerhalb allerkürzester Zeit.
Sehr theoretisch. Die Möglichkeit mit LeBron und Paul George, die ist immer noch genauso da, wie sie vorher auch da war. Die Theorie mit dem Kawhi-Trade nach San Antonio, die erschließt sich bei mir bisher jetzt nicht so. Man sollte vielleicht drauf schauen, was die an Trade-Masse haben. Es ist nicht schlecht, was sie da haben. Ich weiß aber nicht, ob das, wenn die Spurs nicht unbedingt dafür bekannt sind, dass sie die Lakers mögen oder denen gerne helfen würden, irgendwo ein Superteam aufzubauen.
Was aus ihrer Sicht auch total dämlich wäre.
Ja. Um, damit die Gehälter irgendwie funktionieren, müssten die Lakers ja eigentlich schon zum Beispiel Luol Deng Richtung San Antonio schicken. Warum sollten die Spurs diesen Vertrag aufnehmen?
Und also genau.
Lonzo Ball, Kyle Kuzma, ich mag beide als Spieler, aber die bringen die Spurs nicht dazu, dass sie sagen, okay, machen wir auf jeden Fall. Dafür geben wir Kawhi ab, dafür geben wir einen der 3-4 besten Spieler der Liga ab. So diese,
das ergibt keinen Sinn.
Diese Rechnung, die da viele Leute aufstehen, die geben mir manchmal ein kleines bisschen zu einfach, weil es gehören schon immer noch mehrere Parteien dazu und es kann sein, dass Kawhi gerne zu den Lakers will, aber das kann den Spurs im Moment scheißegal sein. Den Spurs geht es ja nur darum, dass sie das beste Angebot halt bekommen und das käme nicht von den Lakers. Jetzt gibt es dann natürlich noch so ein paar mehr Faktoren, die da mit reinspielen. Also wenn Kawhi oder sein Agent oder Onkel Dennis beispielsweise den Sixers oder Celtics oder wem auch immer durchsickern lässt, ihr könnt zwar für den traden, aber der unterschreibt auf keinen Fall bei euch. Also vielleicht reduziert das dann den Markt. Andererseits, wir haben es gerade letzte Saison gesehen, dass bei Paul George die Situation da eigentlich genauso war und trotzdem OKC gesagt hat, da versuchen wir es. Und es hat dann geklappt. Und letztendlich war der Deal für Indiana wesentlich besser, als wir alle dachten.
Wobei man da auch sagen muss, der Deal sah letztes Jahr für Indiana ziemlich albern aus noch.
Ja, und mittlerweile
sieht er
super aus.
Aber mittlerweile sieht er super aus,
genau.
Aber wir haben damals alle auch gesagt,
das wäre ein Banküberfall gewesen.
Genau, also von daher so dieses Ding, Trade-Wert ist gesunken, weil er eigentlich nicht zwingend da unterschreiben will. das Szenario hatten wir im Endeffekt schon bei Paul George, nur dass es dann anders ausgegangen ist.
Ja, genau. Also so in einem normalen Szenario hätte man wahrscheinlich noch mindestens einen Erstrundenpick oder sowas mit draufpacken müssen, damit das Angebot in irgendeiner Form okay gewesen wäre. Und selbst dann hätten wir alle gedacht, das ist ein nicht besonders guter Deal für Indiana, weil keiner vorhergesehen hat, was Victor Oladipo für eine Saison spielen würde. Ja. Und auch das, was Domantas Sabonis in seiner zweiten Saison für einen Schritt machen würde. Also das haben alle nicht so vorhergesehen. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Brandon Ingram nächste Saison Victor Oladipo in zwei Köpfe größer ist, dann ist das vielleicht ein Asset, wo wir drüber reden können. Und dann ist das aber auch nur der Ausgangspunkt für einen Deal. Also, weil Kawhi ist halt auch nochmal eine etwas andere Stufe als Paul George als Spieler, wenn er fit ist. Dann müssen da eigentlich auch noch irgendwelche Picks dabei sein. Und da haben die Lakers jetzt nicht unbedingt wahnsinnig viel zur Verfügung, was sie da momentan anbieten können. Deswegen finde ich die ganzen Spekulationen ein kleines bisschen unrealistisch, wo man im Prinzip sich schon das Kawhi-Trikot zu den Lakers bestellen kann. Das geht noch ein bisschen zu schnell alles.
Ja, diese Grafik war auch sensationell. Ja. Mit dem Kawhi-Trikot oder im Lakers-Trikot. Ja, aber da denke ich mir auch immer wieder, das ist so dieser Klassiker. Wir lieben und hassen Superteams. Sobald wir die kleinste Möglichkeit sehen, dass irgendwo ein Superteam aus dem Boden schießt, sind wir sofort dabei. Ja. Zwei Tage lang hatte ich das Gefühl, dass es eigentlich schon fix ist, dass Paul George, LeBron James und Kawhi Leonard nächstes Jahr bei den Lakers spielen. Und dann, sobald die dann zusammenspielen, reden wir wieder drüber, wie sie doch wieder die NBA kaputt gemacht haben. Und dass es ja total langweilig ist und das ist ja alles total und was soll das jetzt überhaupt? Und wir sind da schon so ein bisschen, ja, irgendwie zwiegespalten bei dieser ganzen Sache. Es ist schon so eine Hassliebe. Also wir wollen dieses Ausnahmetalent versammelt haben, aber irgendwie wollen wir es dann auch nicht so richtig. Oder wollen wir es, damit wir uns drüber beschweren können? Ich weiß es nicht.
Also jeder Fan, der, also ganz abgesehen vom eigenen Team, will auch immer, im Prinzip sollte es immer einen Bösewicht geben, sozusagen.
Ja.
So, und deswegen, dafür sind so Superteams halt geeignet. Was wichtig ist, dann gerade im Hinblick auf Playoffs und Finals und so, ist halt wichtig, dass es einen einigermaßen glaubwürdigen Herausforderer gibt. Das haben wir jetzt ja gesehen. In den Conference Finals war das super, weil die Rockets den Warriors alles abverlangt haben und relativ nah dran waren. In den Finals war es dann halt einfach keine glaubwürdige Herausforderung mehr und deswegen sind auch da die Einschaltquoten dann halt um einiges runtergegangen, weil man halt auch nicht gedacht hat, dass dieses Team da ernsthaft was tun kann. Aber deswegen ist auch zu erklären, dass dann Leute das interessant fänden, wenn sich LeBron, Paul George und Kawhi oder ohne Kawhi in L.A. zusammenschließen würden und halt ein neues Team. Also ich persönlich fände es ja auch interessant. Ich will mehr richtige Top-Teams und dafür weniger Mittelmaß. Also ich habe lieber fünf Teams, die eine realistische Chance irgendwie auf den Titel haben, als ein super-duper-Mega-Team und 12 Teams, die im Prinzip um den dritten Platz spielen. Das interessiert mich einfach nicht so als Zuschauer. Und ich glaube, so diese Theorie, wenn man das hat, dass da, obwohl sie nominell alle die gleiche Position spielen, was natürlich aber nicht realistisch wäre, wenn man diese drei Typen da auf dem Flügel hätte, das ist halt schon mal ein ziemlich geiler Ausgangspunkt für ein Team. Das muss man schon sagen. Und also
ist solide, ja.
Ich würde es gern sehen. Zumal das ja sowieso auch eine etwas geringere Halbwertszeit hätte. So, man würde ja nicht wie bei den Warriors denken, okay, die schließen sich jetzt zusammen und sind eigentlich alle, als sie sich zusammengeschlossen haben, waren sie alle so Mitte, Anfang ihrer Prime und man weiß nicht so recht, spielen die jetzt dann die nächsten 6, 7 Jahre zusammen und machen alles platt. Das würde ich jetzt, wenn es ein Lakers-Trio dieser Art, also vor allem mit LeBron, geben würde, dann würde ich jetzt nicht davon ausgehen, dass sie die nächsten 100 Jahre zusammenspielen. Deswegen, für mich wäre das ein interessantes Experiment, sagen wir mal so.
Ein Kurzzeitexperiment. Wobei bei LeBron müssen wir ja vorsichtig sein. Also wer weiß, vielleicht spielt er mit 39 immer noch auf ähnlichem Niveau wie jetzt gerade. Ist ja nicht auszuschließen.
Aber dann würde er halt ein super Team mit seinem Sohn irgendwo gründen wollen. Das ist ja dann der nächste Move.
Ja, das stimmt. Weil ich bin, also ganz kurz noch, um diese Superteam-Geschichte abzuschließen, mir sind dann so in Anführungszeichen Superteams, die irgendwie organisch gewachsen sind, sind mir lieber als diese, okay Kollegen, lass uns mal in L.A. treffen und ein bisschen Basketball spielen zusammen und gucken, was wir gewinnen. Also das ist auch in dem Zusammenhang mit den Warriors.
Deswegen klar, waren die super sympathisch, bis Kevin Durant dazu
kam. Bis Kevin Durant kam, genau. Da sind wir wieder bei Harrison Barnes. Dem kommen wir immer zurück. Also ja. das ist unser roter Faden, glaube ich.
Ja, ist gut. Da kommen wir nämlich beim Draft-Thema gleich auch noch zu.
Ja, sehr gut. Spoiler. Auf jeden Fall, ja, genau. Und deswegen, also gefällt mir, ich fände es auch interessant zu sehen, aber irgendwie will ich es auch nicht sehen. Irgendwie will ich zum Beispiel auch, dass so Teams wie, boah, ja, die Rockets, die über die Jahre sich irgendwas aufgebaut haben, auch die Celtics, die sich Dinge aufbauen oder die sich halt ein Team aufgebaut haben mit einem Plan, das gemacht haben mit den Möglichkeiten von Picks, mit Draft etc., mit einem guten Coach, dass sie belohnt werden. Das wäre mir lieber.
Ich finde, das schließt sich nicht unbedingt gegenseitig aus. Also auch ein neu gebautes Super-Duper-Team muss sich ja erstmal zurechtfinden. Und die Celtics, nachdem wie sie es jetzt gerade aufbauen, haben wahrscheinlich werden einige Jahre haben, genau wie die Sixers auch. Aber auch bei denen steht es ja durchaus im Raum, dass sie sich jetzt um einen dieser Leute, die da jetzt, also über die drei, über die wir gerade sprechen, dass sie sich da um mindestens einen von bemühen werden. Deswegen, aber auch die Rockets haben sich ja, die sind ja nicht über viele Jahre irgendwie zusammengewachsen, sondern viele von den Spielern, die jetzt wichtig waren, haben gerade ihre erste Saison in Houston hinter sich.
Ja, das stimmt, aber die Rockets haben eher so eine Art Try-and-Error-Prinzip. Sie haben ihre Philosophie langsam entwickelt, ihre spielerische Philosophie. Sie haben sich den passenden Superstar dafür geholt und dann die entsprechenden Spieler dafür geholt. Das meine ich jetzt als Team. Also die Warriors zum Beispiel sind ja ohne Durant als Team gewachsen, aber die Rockets sind so als Franchise gewachsen.
Ja, okay.
Und
okay,
jetzt meine ich, dass du eine Idee aneignest und die dann sozusagen ausbaust. Du sagst ja schon, Celtics oder so könnten sich drum bemühen. Was wäre denn deine Wunschdestination für Kawhi?
Ich finde es ehrlich gesagt richtig schwer zu sagen. Also auch ich als Celtics-Fan, ich weiß jetzt nicht, ob ich zum Beispiel finde, dass Boston sich zwingend um ihn bemühen soll. Wenn er ab zu einem gewissen Preis zu haben wäre, dann sagt man natürlich, klar, her damit, das ist einer der besten Spieler der Liga, nehmen wir gerne. Andererseits, weiß ich nicht, wenn man halt vorher nicht das Zeichen bekommt, dass das dann auch längerfristig was ist, dann hätte ich jetzt keine Lust, jemanden wie Jaylen Brown dafür abzugeben. Der wäre natürlich nicht das Einzige. Nicht, dass jetzt irgendwie jemand denkt, ich hätte zu viel geraucht oder so, aber wenn das nicht quasi ein Teil dieses Pakets wäre und Kawhi dann eine Saison da ist und dann aber auch wieder abhaut, dann hätte ich jetzt nicht wahnsinnig viel Lust drauf. Deswegen eigentlich, es geht nur über so einen Wink-Wink-Deal, wie man das nennt, wo halt vorher eigentlich intern schon geklärt ist, okay, der wird dann verlängern, wenn er will. Ansonsten, sportlich fände ich es extrem interessant, wenn er in Philly wäre. Vielleicht sogar in Washington. Also grundsätzlich wäre es halt einfach cool, wenn nochmal ein, zwei vernünftige Spieler in den Osten kommen. Ich glaube, das kann man grundsätzlich festhalten. Also einfach, weil es...
Würde dem Gleichgewicht gut tun.
Ja, genau. Genau. Ob das dann jetzt dann immer gleich in einem super Team ist oder ob das dann vielleicht eine Weile braucht, um zu entstehen, da hätte ich jetzt auch nichts gegen einzuwenden. Aber ich halte es jetzt auch nicht für ausgeschlossen, dass Kawhi zumindest so die ersten Saisonmonate in San Antonio noch sein wird.
Mal schauen.
Okay. Okay. Ich finde die ganze Situation extrem schwer zu lesen. Deswegen weiß ich es gar nicht. Was meinst denn du?
Du hättest ihn gerne in Chicago. Ich hätte ihn gerne in Chicago. Ich wäre auch durchaus bereit, Cameron Payne plus Sign and Trade mit Zach LaVine zu machen. Wäre ich bereit.
Nicht immer gleich übertreiben.
Aber nur wenn es einen Pick oben drauf gibt, natürlich.
Ja, aus San Antonio.
Na, realistisch gesehen, mein erster Reflex war Celtics, weil er für mich so dieser Prototyp des Celtics-Spielers ist. Also wenn du genau der athletische Flügel, der seinen Dreier trifft und gut verteidigt, switchfähig ist, besseren als Kawhi hast du da im Endeffekt nicht.
Das ist übrigens die letzten Tage Captain auch Obvious. So ein bisschen in Verlorenheit gegangen, wie gut der Typ halt eigentlich ist.
Ja, gut, man hat ihn halt ein Jahr nicht spielen sehen, ne?
Ja,
deswegen wär das so meine favorisierte Destination. Andererseits bin ich so ein bisschen, also ich meine, was müsstest du abgeben? Du müsstest ja wahrscheinlich entweder Hayward oder Kyrie abgeben. Nicht, dass Danny Ainge zögern würde, wenn Kawhi sagen würde, er verlängert. Zwingend und er denken würde, dass das Team wirklich weiterbringt. Aber zum Beispiel, wenn du sagst, Jaylen Brown hat sein zweites Jahr gespielt, hat jetzt vielleicht nicht dieselben Anlagen wie Kawhi, aber also wer weiß, was da noch draus werden kann, ob du nicht einen Spieler hast, der jetzt vielleicht nicht ganz dasselbe Potenzial wie Kawhi, aber einen Spieler hast, der ranschnuppern kann, wissen wir ja nicht, was in Jahr 3, 4, 5 passiert.
Ja, also den Gedanken hatte ich auch schon, also wenn Jaylen Brown jetzt die nächsten zwei Jahre ungefähr 75-80% von dem bringen kann, was Kawhi liefert und dafür ein Drittel verdient, dann ist es natürlich eine positive Rechnung, aber du hast schon recht, das kann man schwer vorhersehen.
Man kann schwer vorhersehen, ich habe mir dann für mich überlegt, ich würde an Celtics Stelle das Gamble eingehen, mit Brown glaube ich eher, als für Kawhi zu traden, einfach weil ich dann auch Hayward und Curry behalten könnte.
Ja, da muss halt noch was anderes mit in den Deal, damit es von den Gehältern
passt. Nee, ich würde
zwei Picks oder so abgeben. Oder wie meinst
du? Ich würde von dem Deal komplett absehen. Das meinte ich damit.
Ah ja. Ja.
Deswegen, also sozusagen, also auch wenn ich auf den ersten Blick sagen würde, okay, wäre jetzt der perfekte Fit, aber ich würde von dem Deal, glaube ich, absehen. Ansonsten, ja, Sixers, das weiß ich nicht, haben die Gegenwert, Ich weiß nicht, ob die Spurs jetzt als heiß auf Fultz sind. Keine Ahnung. Kann mich irgendwie schwer einschätzen, was.
Es gab schon während der Saison, hat der Brian Windhorst immer mal wieder, also das war kein Bericht oder so, sondern das war eigentlich seine Spekulation, dass wenn zwischen Philly und San Antonio trademäßig was gehen würde, dass das Simmons für Kawhi bedeuten müsste. Oder Simmons und Fultz vielleicht sogar, wodurch dann Platz wiederum wäre für einen gewissen Free Agent namens LeBron. Mhm. Das wäre dann noch wieder eine andere Version von einem Superteam, die ich kurzfristig ist die sportlich und also vom Cap her so assetmäßig ist die realistischer umsetzbar als die LA-Idee. Das heißt nicht, dass sie deswegen mega realistisch ist oder dass ich glaube, dass sie passiert, tue ich nicht, aber der Weg dahin wäre etwas leichter, weil Philly den Spurs einfach wesentlich interessantere Sachen anbieten kann, als es die Lakers können.
Ja, das definitiv.
Sie haben ja auch noch extra Picks, die halt die Lakers zum Beispiel nicht haben.
Vielleicht passiert im Draft ja irgendwas.
Ja, irgendwelche komischen, windigen Deals gibt es die nächsten Tage bestimmt. Da ist jetzt im Moment so viel im Busch. Also wahrscheinlich gibt es ja auch den einen oder anderen Deal für irgendwelche Draftpicks. Also mein allerliebstes Szenario, weil es einfach irgendwie perfekt wäre, wenn die Spurs den Nummer 2 Pick aus Sacramento bekommen, die Kings Kawhi Leonard bekommen, der nach einem Jahr aber zu 100% wieder weg ist und die Spurs dafür sich Luka Doncic holen können. Und um den ein neues Team aufbauen. Das wäre ein Szenario, damit könnte ich leben. Damit könnten Kings-Fans, glaube ich, nicht leben, aber alle anderen schon.
Ja, es ist auch, glaube ich, das einzige Team, mit dem es machbar wäre, sind die Kings. weil sie fest davon überzeugt sind, dass sie Kawhi innerhalb dieses Jahres überzeugen können, dass es für ihn keinen besseren Ort gibt, um Basketball zu spielen als Sacramento.
Das ist sogar noch besser für seine Marke.
Kalifornische Hauptstadt. Weißt du, nicht nur irgendwo im Süden, sondern Hauptstadt. Da geht was. Unwahrscheinlich. Aber Doncic in San Antonio hätte was. Doncic in Chicago hätte auch was. Wird wahrscheinlich auch nicht passieren. Leider.
Meinst du nicht?
Aber,
Meinst du nicht?
Ja, ich glaube, Pick Nummer 7 ist einfach zu spät. Wobei ich ja schon heiß bin. Also das erste Mal wieder so richtig so Draft. Da so ein bisschen was ist ja schon noch da.
Wer ist denn da dein Wunschspieler? Also sagen wir mal, wenn wir realistisch glauben, okay, wir haben so eine Top 5 oder 6, die wahrscheinlich dann nicht mehr verfügbar ist. Aber ja. Wen hättest du gern?
Also ich habe so drei Szenarien so ein bisschen für mich. Szenario 1 ist so ein bisschen das Risikoszenario mit Trae Young, der da, denke ich mal, noch verfügbar sein wird. Wenn du jetzt überlegst, die Bulls haben jetzt momentan mit Zach LaVine, haben sie einen spektakulären Spieler, der nicht gut verteidigt. Hatten sie im Roster, müsste ihm jetzt einen ziemlich dicken Vertrag anbieten. Und die Wahrscheinlichkeit, dass sie es tun, ist, glaube ich, gar nicht so gering. Also ich könnte es mir gut vorstellen, dass sie es machen. Mhm. Meine Überlegung wäre jetzt, lieber den Gamble einzugehen, zu sagen, ich lasse LaVine gehen und drafte Trae Young. Hab damit auch einen anders spektakulären Spieler, der auch nicht gut verteidigt. Hab aber sehe Potenzial. Keine Ahnung, keiner weiß, wie sich das Spiel von Trae Young irgendwie auf die NBA übertragen lässt, ob sich es übertragen lässt, ob er noch schwerer zu spielen sein wird als Ryan Anderson in den Playoffs. Wegen seiner schwachen Defense. Wir wissen aber, dass er das Potenzial zu einem besonderen Offensivspieler hat. Jetzt diese Curry-Vergleiche finde ich ein bisschen Quatsch, nur weil er jetzt irgendwie gern von 3 Meter hinter der Dreierlinie wirft und das auch halbwegs kann. Aber man hat sich schon mal von der Statur täuschen lassen und von einem damals auch niedrigen Release, der ja auch Trae Young angelastet wird, den er ja auch hat. Deshalb weiß ich nicht, ob ich nicht anstelle der Bulls, ich meine, die Bulls haben nicht irgendwie so diesen Kern, sie haben Laurie Legend, der natürlich sensationell ist. Aber sonst ist das alles noch ein bisschen schwammig, was da so an jungen Spielern rumläuft. Also sie wissen, glaube ich, noch nicht so genau, ob sie sich jetzt auf LaVine als Cornerstone verlassen sollen. Sie wissen noch nicht genau, wie sie es mit Chris Dunn machen, ob das ihr Point Guard sein soll. Es ist alles noch so ein bisschen in der Schwebe. Von daher weiß ich nicht, ob es nicht interessant wäre, so einen Spieler zu nehmen an 7, der noch dazu vielleicht sogar das Pick and Roll mit Markkanen laufen könnte. Und dann hättest du dann so ein Duo, um das rum du dann die entsprechenden Spieler dir holen kannst. Also ich weiß nicht, ob das Traumszenario wäre. Also man müsste sich neu aufstellen und es wäre auch ein ziemlich großes Risiko und Gamble, aber vielleicht wird es sich bezahlt machen. Ich meine, du bist in einer Situation, wo du eigentlich nichts zu verlieren hast. Deswegen wäre es mal mein eines Szenario.
Ja, kann ich insofern, Meinungen? Ich kann es insofern ganz gut nachvollziehen, weil es wirklich zu der Situation der Bulls wäre es wahrscheinlich eigentlich eine ganz gute Idee. Die werden noch einige Jahre brauchen, bis sie ein fertiges konkurrenzfähiges Team haben. Sie brauchen dann er und LaVine. Ist Quatsch, geht nicht, aber
kannst also, vergessen.
Muss ja auch nicht. Bei Young, ich finde es extrem schwierig, dieser Curry-Vergleich, den finde ich nämlich nur in der Hinsicht angebracht, dass er alle negativen Klischees, die es über Curry gibt, Also, dass er halt wilde Würfe nimmt, mega überdreht spielt, dass er ein Hänfling ist und nicht verteidigen kann, die bei ihm zum großen Teil nicht zutreffen. Die treffen halt bei Trae Young bisher zu 100% zu. Ich finde, das ist schon teilweise ein bisschen besorgniserregend, wenn man sich Szenen von ihm anguckt, wenn man sich teilweise seine Wurfauswahl, seine Pässe anguckt. Ich hasse das bei Leuten, die primäre Ballhändler sind, wenn die ohne Plan in die Defense versuchen reinzulaufen und dann erstmal springen, ohne zu wissen, was der nächste Move ist. Also wenn sie keine Ahnung haben, wo jetzt ein Pass hingeht zum Beispiel. Und das habe ich bei ihm so oft gesehen, dass ich irgendwie, also da gehen so bei mir ein bisschen die Alarmglocken an. Natürlich, er hat einen sehr guten Wurf, kann ein sehr guter Passer sein, ein sehr guter Playmaker sein. Ich finde es bei ihm aber extrem schwer einzuschätzen, ob wir uns da nicht eher so in Richtung so eine Mischung aus Shabazz Napier und Jim Avredette bewegen. Dieses Curry-Superstar-Potenzial, das sehe ich halt nicht. Deswegen finde ich den Vergleich in der Hinsicht auch absolut nicht fair. Das packt ja auch so eine Erwartung drauf, die einfach nicht realistisch ist und die schädlich sein kann. Ich finde das ganz schwer bei dem zu bewerten. Deswegen stimme ich dir in der Hinsicht zu. Es ist zumindest eine Chance da. Es ist ein gewisses großes Potenzial da und die Bulls sind in der Lage, wo sie es sich vermutlich eher leisten können als andere Teams, dass sie halt sagen, wir versuchen das jetzt, wir geben dem eine Chance, weil wenn es sich auszahlt, dann zahlt es sich eventuell richtig gut aus.
Genau, das meine ich. Deswegen war das mal so das Erste. Und ich finde, ich mag die Vergleiche generell nicht so mit, also klar, man braucht irgendwie eine Benchmark, um einen jungen Spieler einschätzen zu können oder um das irgendwie jemandem zugänglich zu machen. Aber ja, wie du auch sagst, mit Curry tust du ihm keinen Gefallen. Also gut, Curry war am Anfang auch ein ziemlich wilder Passer noch. Also auch mit gutem Potenzial, wird auch oft den Ball weggeschmissen, oft ein bisschen leichtsinnig gewesen. Nee, keine Ahnung. Ob es funktionieren würde, wie gesagt, weiß ich nicht, wäre ein Riesen-Gamble. Deswegen eine Möglichkeit. Wen ich auch noch interessant fände, auch als Pendant zu Markkanen, wäre Wendell Carter Jr. Als vielseitigen Big Man mit guter Interior-Defense, solidem Dreier, solidem Passing, der so ein bisschen den Konterpart übernehmen könnte zu Markkanen. Und dann das so zwei sich wahrscheinlich gar nicht so schlecht ergänzende Große und könntest darum vielleicht was aufbauen.
Den finde ich als Spieler definitiv auch recht interessant, weil er halt auch ein ganz gutes Spielgefühl grundsätzlich hat. Was ich bei Duke-Spielern finde ich es immer ein bisschen schwierig, die Defense irgendwie einzuschätzen, weil die halt Zone spielen. Und also wenn du dir Highlights von ihm anguckst, der steht halt häufig auf der gepunkteten Linie und wartet da. Und also da hat er natürlich extrem viele geile Blocks gehabt und die Rolle super ausgefüllt. Aber ich finde es dann in diesem Teamkonzept von Duke ist es etwas schwerer zu bewerten, wie gut der denn beispielsweise Lücken stopfen kann und wie clever er ist in der Help-Verteidigung und solche Sachen.
Bei ihm ging es auch eher so um seine Kraft sozusagen, die er hat, die er im Post einsetzen kann in der Defense, die er Markkanen noch nicht zwingend hat. Also das war eher so der defensive Ansatz. Dass man noch nicht weiß, ob er jetzt der perfekte Help-Defender ist, klar. Ich denke aber, Defense, klar, ist sowieso bei Rookies immer so eine Geschichte. Muss man sehen, aber ich könnte mir bei ihm vorstellen, auch aufgrund seiner Vielseitigkeit und seines IQs, dass es ganz gut funktionieren könnte. Dass er für die Bulls ein relativ interessanter Spieler sein könnte, den man auch über Jahre hinweg als guten Teil des Teams irgendwie einsetzen könnte.
Ja, viel weniger Risikopick auf jeden Fall.
Als Trae Young, ja, definitiv. Also das wäre jetzt eher der, in Anführungszeichen, sicherere Pick. Also ich glaube, so mein Favorit war wahrscheinlich Wendell Carter. Nach Luka Doncic natürlich, aber wie gesagt, das wird wahrscheinlich nicht passieren.
Wahrscheinlich nicht, aber also, dass es diese Spekulationen gibt, dass er eventuell an 5 noch zu haben sein könnte, finde ich wiederum auch schon ziemlich interessant. Muss man dazu sagen, vielleicht habe ich da als Europäer auch eine etwas unfaire Perspektive, weil also wir alle Doncic halt schon seit vielen Jahren gucken und schon öfter mal in Person gesehen haben, ihn in der Euroleague halt schon extrem viel haben spielen sehen und so. Und bei Europameisterschaften und solchen Geschichten, während wir die College-Talente zwar auch schon mal gesehen, aber halt nicht so viel, also allein schon, weil alle einfach nicht so viel gespielt haben, aber ich finde es irgendwie krass, also ich kann es bei Ayton verstehen, dass er an 1 meistens geführt wird, weil Ayton halt, der hat halt so eine Kombination aus Physis und Tools, die so ein bisschen an Joel Embiid erinnert, ohne Verletzungsprobleme, da kann ich dann schon verstehen, dass man da sagt, das ist wahrscheinlich der sicherste Pick, auch wenn er, und also vor allem der mit der allerhöchsten Upside, auch wenn er bisher ebenfalls nicht gut verteidigt hat, aber also vielleicht zumindest das Potenzial dafür da ist. Aber alles dahinter, wenn wir so auf die Top 5, Top 6 in dem Draft gucken, die Namen, die da sind, alle haben extreme Fragezeichen. Keiner ist da, bei dem ich sagen würde, okay, bei dem bin ich jetzt zu 100% davon überzeugt, dass das ein richtig guter NBA-Spieler wird. bei Doncic bin ich halt davon überzeugt, weil er einfach schon extrem viel auf einer sehr großen Bühne bewiesen hat und ein Auge für das Spiel und also ein Verständnis für das Spiel hat, das in dem Alter und also nicht nur in dem Alter, sondern auch in dem höheren Alter nur extrem wenige Leute jemals erlernen. Diese Bedenken, die da dann teilweise, ich frage mich dann, ob das irgendwie lanciert wird oder ob Teams das wirklich denken, dass er jetzt, weil er noch ein bisschen Babyspeck hat oder weil er nicht der Allerschnellste oder nicht der Allerathletischste, dass das irgendwie alles Themen wären, an denen man nicht arbeiten kann. Also vergleich das mal mit so jemandem wie Bagley, der ist im Vergleich roh. Also der hat krasse athletische Voraussetzungen, ist ein geiler Rebounder, also hat offensiv definitiv auch großes Potenzial, aber der hat am College überhaupt gar nicht verteidigt, hat einen sehr, sehr wackeligen Wurf. Und bei dem wird dann gesagt, ja, der ist ja gerade erst 19, so, das kann ja noch kommen. Wenn der lernt, dann kommt da noch viel dazu. So, Doncic ist halt auch erst 19. Und er hat wesentlich weniger Lücken in seinem Spiel als diese anderen Spieler da. Deswegen frage ich mich da teilweise, haben wir da einfach nur eine falsche Sichtweise, weil wir es aus Europa sehen? Oder haben die Amis eine falsche Sicht, weil sie halt nur die College-Spieler kennen? Wie siehst du das?
Ich finde den Punkt ganz interessant, dass du es auch mal aus unserer Perspektive siehst, die von den College-Spielern nicht so wahnsinnig viel mitbekommen und das nicht so hautnah mitbekommen. Ich weiß nicht, ob man da sagen kann, es ist eine falsche Sichtweise. Also es ist, glaube ich, sicherlich eine eingefärbte Sichtweise. Einfach weil wir mit dem einen, also mit Doncic, aufwachsen in Anführungszeichen und die Amis halt ihre Spieler haben und auch halt ihre Art Basketball haben und wir natürlich auch ein bisschen trotz des intensiven Verfolgens der NBA auch unsere Art des Basketballs haben und da auch bei Doncic einfach mehr sehen. Also dein Punkt mit Basketball-IQ und mit diesen Dingen, wenn man sagt, weiß nicht, Bagley kann das und das und das und das noch lernen. Also ich finde auch Spielverständnis, Gefühl für den Raum, Gefühl für den Pass, kannst du nicht lernen. Du kannst es dir bis zu einem gewissen Grad aneignen, aber so diese letzten Prozent, die hast du oder die hast du nicht. Doncic scheint sie zu haben. Mein Favorit wäre auch Doncic, einfach aufgrund seines basketballerischen Talents. Wobei ich aber schon sagen muss, also ich finde die Einwände ihm gegenüber, was die Geschwindigkeit angeht, kann ich nachvollziehen, weil ich schon finde, dass er teilweise behäbig wirkt. Also klar, dieser Babyspeck und so und dass er fitter wird, das kriegt man sicherlich hin. Also mit einem Ernährungsberater, den er sicherlich in der NBA haben wird, mit gezielterem Training. Und ich meine, die Methoden in den USA sind ja nochmal wesentlich, oder was heißt wesentlich, aber was man so hört, sind sie nochmal deutlich ausgefeilter als in Europa. Also da ist sicherlich noch Potenzial. Aber ob er jetzt so richtig mobil wird, weiß ich nicht. Also da bin ich gespannt. Oder wie siehst du das? Also denkst du, dass er Probleme bekommt? Oder denkst du, dass es so weit gehen wird, dass man ihn halbwegs in Anführungszeichen verstecken können wird in der Defense?
Ich würde eher darauf, also das würde ich mal schätzen. Ich glaube, das ist nicht unbedingt jemand, also da können wir uns, glaube ich, sicher sein, der wird natürlich nie ein Lockdown-Defender sein oder so, sollte auch nicht seine Rolle sein, aber ja. Da er jemand ist, der Einsatz zeigt und es zumindest versucht und dagegen hält, glaube ich eigentlich, dass er schon zumindest das Zeug dazu hat, dass er halt ein ordentlicher Verteidiger wird. Und also wenn du die Möglichkeit hast, ein transzendentes Offensivtalent zu sein, dann ist es in erster Linie mal richtig wichtig, dass du defensiv zumindest keine mega Schwachstelle bist. Deswegen bin ich bei Trae Young skeptisch, aber deswegen denke ich bei Doncic halt eher, dass das ein relativ sicherer Pick ist, weil im Post kann man den sowieso nicht einfach so rumschubsen. Der ist ja ein ziemlich großer Typ, ist auch jetzt schon relativ schwer, also hat durchaus eine NBA-Physis, der wird nicht rumgeschubst werden, kann ich mir zumindest nicht vorstellen. Also natürlich gibt es da gewisse Defizite in der lateralen Geschwindigkeit, da wird er auch niemals eine Ballerina sein oder so, aber auch da gibt es ja Möglichkeiten daran zu arbeiten, wenn man das gezielt macht, also mit diesen P3-Einheiten da in irgendwelchen Hallen in LA, diese ganzen Geschichten, die auch Curry gemacht hat und die ihn ja auch viel besser gemacht haben defensiv. Da gibt es halt Mittel und Wege. Und also was mich einfach nur irritiert, ist, dass diese Mittel und Wege gefühlt bei allen anderen Spielern anerkannt werden, wo man dann einfach sagt, ja, aber der hat doch so ein Talent. Und wo dann teilweise jemand wie Michael Porter über Doncic geführt wird, der für mich eine Chance hat, vielleicht irgendwann so gut wie Harrison Barnes zu werden. Da sind wir jetzt wieder.
Da war der Spoiler, hm? Okay.
Ja, genau. bei dem ich halt mega Bedenken habe, also abgesehen vom Spielerischen bin ich kein riesengroßer Fan und dann halt auch noch das Problem besteht, dass er halt Verletzungsthemen hat, wo sogar jetzt irgendwie schon kursierte, dass es sein könnte, dass er seine erste Saison komplett verpassen wird, nachdem er jetzt auch schon sein College-Jahr fast komplett verpasst hat. Ich glaube, 3 Spiele hat er gemacht, in denen er nicht gut aussah.
Gut, was aber auch normal ist. Bandscheibe hat er gehabt, gell? Bandscheiben-OP war es, oder?
Ja, genau. Und jetzt ist auch noch was mit der Hüfte, was womöglich dann auch zusammenhängt. Und kann auch sein, dass er fit wird, aber da gibt es dann für mich trotzdem noch genug Bedenken, dass ich jetzt mich dann teilweise schon wundere, warum so jemand dann über Doncic aufgeführt wird, der nun mal einfach schon auf einer ganz anderen Bühne viel, viel mehr erreicht hat und der gezeigt hat, dass er auch mit quasi echten, mit erwachsenen Gegenspielern durchaus klarkommt, die alles andere als Fallobst sind. Also in der Euroleague laufen ja auch in erster Linie frühere NBA-Spieler rum oder welche, die es bald mal werden wollen und da auch relativ gute Karten drauf haben. Das wird für mich da, also in dieser Berichterstattung, relativ häufig so ein bisschen zu leicht weggewischt.
Ja, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt, finde ich auch. Ich könnte mir halt, ich finde halt, was mich halt immer so stört, ist diese Ressentiments, mit der Europäer, die in die NBA kommen, regelmäßig irgendwie konfrontiert sind. Also es sind immer die gleichen Klischees, die dann ausgepackt werden. Und natürlich stimmt's bis zu einem gewissen Grad. Aber da wird dann immer diese Athletik dann aufgeführt und die in der Defense Riesenprobleme. Ich meine, wie lange haben wir über James Harden geredet, dass er ihn überhaupt nicht verteidigen kann? Und trotzdem war es einer der Superstars, weil er einfach offensiv so überragend war. Und natürlich möchte ich jetzt nicht sagen, dass Luka Doncic es genauso hinbekommt auf Dauer wie James Harden oder Steph Curry. Aber keine Ahnung, wenn ich so viel Talent sehe, dann sollte ich mich nicht auf diese eine Schwäche konzentrieren. Ich sollte sie angehen und ich sollte mir die anschauen und ich sollte sie evaluieren und mir klar werden, was ich daraus mache. Aber das kann für mich nicht, wenn so viel vorhanden ist wie bei Doncic, alles überlagern.
Ja, genau. Das ist eigentlich auch meine Einschätzung. Und dass dieser Kontrast, dass es ihm dann teilweise negativ ausgelegt wird, dass er nicht beim Combine und bei irgendwelchen individuellen Workouts jetzt hat, weil er halt noch spielt. Also die Finals in Spanien laufen ja gerade noch, dass das dann quasi nicht dazu beiträgt, dass sein Ansehen eher noch steigt. Der Part irritiert mich dann. Da wird dann bei Mo Bamba abgefeiert, dass er, was ja auch durchaus beeindruckend ist, dass er 600 Meter groß ist und dass es ein Workout-Video von ihm gibt, wo er irgendwie 15 Dreier am Stück trifft. Das ist natürlich geil. Da kann man sich auch sagen, okay, cool. Aber das kann doch nicht mehr wert sein, wenn da jemand 1 gegen 0 in einer leeren Halle seine Dreier wirft, als das, was Doncic in den ACB-Finals halt gerade bei 5 gegen 5 macht und wo er halt versucht, jetzt den nächsten Titel sich zu holen. In der Saison, wo er schon die Euroleague gewonnen hat, Euroleague-MVP wurde, Final-Four-MVP wurde und da muss dann irgendwann schon mal auch die Frage erlaubt, was muss er denn eigentlich noch machen, um jetzt dann, dass Leute halt anerkennen, okay, das ist wohl doch ein ziemlich geiler Spieler. Wenn man teilweise irgendwo liest, übrigens, Luka Doncic ist nicht der nächste Nikolaus Skitischvili oder Darko Milic. Ist so, ja, ach nee, ist er das nicht. So. Das sollte jetzt keine neue Erkenntnis mehr sein, nach 3-4 Jahren, die er jetzt als Profi schon aktiv und extrem erfolgreich ist.
Nee, sollte es nicht. Ganz kurz noch einmal, um die Doncic-Geschichte abzuschließen. Gibt es irgendwas zu seiner Arbeitseinstellung? Also gibt es da irgendwie, weiß man da was oder gibt es da irgendwie Bedenken oder hast du da was gehört?
Das Einzige, was ich bisher in der Hinsicht negativ gehört habe, ist, dass er ganz gerne Süßigkeiten isst. Das finde ich jetzt nicht.
Geht gar nicht.
Bei einem Teenager, der ist ja immer noch ein Teenager, finde ich es jetzt eben nicht unbedingt verwerflich. In deinem Alter ist es irgendwann vielleicht ein bisschen verwerflich.
Moment, ich kann mich da sehr gut identifizieren.
Nee, also das sind Sachen, die man dazu gehört hat. Aber ist für mich halt, wie gesagt, angesichts seines Alters und auch angesichts dessen, dass er in USA wahrscheinlich eh relativ schnell einen neuen Ernährungsplan vorgesetzt bekommt, nicht der Rede wert. Und ansonsten ist das halt jemand, der 90% seines Lebens damit verbringt, halt Basketball zu spielen oder zu trainieren und besser zu werden. Von daher, also ich kann die Bedenken nicht verstehen, wenn man denkt so, dass er dann auch mit der Umstellung irgendwie nicht klarkommt oder so oder ihm irgendwas zu Kopf steigt, weil der ist ja nun mal schon so semi im Rampenlicht, seitdem er 13 ist.
Ja.
Auch, also den ersten großen Umzug seines Lebens hat er ja schon hinter sich und von Ljubljana nach Madrid ist wahrscheinlich auch keine ganz einfache Umstellung.
Nee, vor allem in dem Alter. Also sollte er USA auch hinkriegen. Wo sähst du ihn gerne? Was wäre so dein Wunschteam für ihn?
Ja, nicht Sacramento, ne?
Denk positiv, Ole.
Wenn es darum ginge, dass ich hoffe, dass er sein Potenzial erreicht, dann San Antonio-Szenario hatten wir ja gerade schon. Ich fände tatsächlich Atlanta nicht uninteressant. Momentan halte ich das auch fast für den realistischen Pick an Nummer 3. Ansonsten ja, von den Teams, die Mavs wären sicherlich auch kein schlechtes Umfeld für ihn. Mhm. Aber wenn er an 5 wirklich noch da ist, dann, ich weiß auch nicht, dann werde ich ein bisschen sauer. Das kann dann einfach echt nicht wahr sein.
Dann kann man auch bis 7 warten, finde ich, wenn er bei 5 noch da
ist. Ja, genau. Oder bis 27.
Oder so, ja, dann ist auch schon egal. Also ich finde Dallas, glaube ich, ganz interessant, jetzt mal abgesehen von Dirk. Sie wissen, wie sie mit Europäern umgehen müssen, ist ja auch irgendwie ein Punkt. Dann Carla, der sich ja mit Rookies schwer tut, aber ich glaube, wenn er Talent hat, dann weiß es auch einzusetzen und zu schätzen.
Ja, ich glaube, davon ist Carla jetzt, glaube ich, auch ein bisschen weggegangen. Also auch einfach zwangsweise.
Er hat ja zwangsweise, ja klar. Er muss ja genau
auch machen lassen und ein bisschen andere Situationen. Aber Maxi Kleber hat da auch relativ viel spielen lassen, weil er irgendwie anerkannt hat, okay, das ist jemand, der eine gute, saubere Einstellung hat und dem gebe ich Minuten, weil das auch was ist, woran sich andere orientieren können. Und ich glaube, von diesem, der ist jung, der muss erstmal schmoren und schauen, wie es richtig geht. Ich glaube, davon ist er weg. Also,
vor allem, wenn, wie gesagt, wenn viel Talent vorhanden ist. Wer ist denn so für dich? Ayton, haben wir ja schon gesagt, ist wahrscheinlich so das mit Doncic zusammen, aber vielleicht noch vor Doncic das klarste Talent und das beeindruckendste Talent. Wie siehst du jetzt so die anderen so? Bagley und Porter, hast du ja schon kurz gesagt, du bist jetzt nicht der Riesenfan. Und Mo Bamba zum Beispiel, also was sind so deine... Doncic und Ayton sind klar, wer sind deine Top 5 und warum? Ganz kurz.
Doncic, Ayton, dann, also vom Talent her würde ich Bagley schon auch mit reinnehmen, aber wahrscheinlich eher an 5 als an 3. Jaren Jackson gefällt mir ziemlich gut als Talent. Weil er ist einer der jüngsten Spieler überhaupt in dem Draft und hat halt jetzt schon relativ krasses so Potenzial als 3-and-D-Center. Ist jetzt keiner, um den man jemals, glaube ich, eine Offense aufbauen wird. Aber ich glaube schon, dass wenn man ihm eine Rolle zuteilt, die vielleicht dann heißt, einerseits Spot-Up-Dreier und vielleicht gelegentlich Rimrunner, ohne dass er jetzt da jetzt so explosiv wäre wie DeAndre Jordan oder Clint Capella oder so, aber dass das zumindest so ein Faktor seines Spiels ist, dann kann ich mir halt vorstellen, dass das ein ziemlich idealer Komplementärspieler ist. Also nicht unbedingt ein Franchise-Player, aber vielleicht der zweit- oder drittbeste Spieler von einem richtig guten Team. Das kann ich mir bei ihm gut vorstellen. Da bin ich mir bei Bagley und Porter, ich meine, ich sehe schon auch die Anlagen, aber ich habe auch zumindest ein paar Bedenken. Ich meine, wenn Bagley sich einen richtig guten Wurf irgendwann zulegt und defensiv, da sind wir jetzt wieder dabei, wenn er dazulernt, dann ist das schon auch ein ziemlich krasses Talent. Also definitiv allein durch diese Athletik, aber ich kann mir bei ihm auch vorstellen, dass er halt zwar in 2-3 Jahren 20 und 10 auflegen wird, aber dass er das nicht unbedingt als Teil eines guten Teams tun wird und das vielleicht auch nicht im Lauf seiner Karriere, weil das Spielverständnis war mir jetzt noch nicht so aufgefallen bei ihm. Das kann sich natürlich mit der Zeit noch ändern, aber da habe ich so ein paar Bedenken. Bamba gefällt mir wiederum als Prospect ziemlich gut. Das ist zwar alles auch noch relativ roh, aber man kann zumindest so die Ansätze erkennen, warum es zumindest diese Theorie bei ihm gibt von Rudy Gobert mit Jumpshot, weil er halt physisch, ich meine, er ist zwar noch extrem dürr, aber so von den Maßen, von der Spannweite her, hat die größte Spannweite, die jemals gemessen wurde beim Combine, was natürlich auch nicht so völlig zu verachten ist, ist sehr mobil, hat zumindest die Wurfbewegung ist da.
Das ist wichtig, ja.
Dass er den Dreier jetzt wirklich trifft, das hat er am College noch nicht wirklich bewiesen. Dafür hat er jetzt in 1 gegen 0 Workout-Videos dominiert.
Musst du auch erstmal schaffen.
Ey, Gigi Anlan wäre stolz gewesen. Ich meine, wie der damals den Stuhl dominiert hat, das ist uns allen wahrscheinlich noch bewusst. Aber ja, bei Bamba ist, da hängt es halt so ein bisschen davon ab, ob er nasty genug ist. Also im Sinne von, ob er die Mentalität hat, um halt einerseits physisch dazu zu legen und auch dagegen zu halten und so ein bisschen diese Ansätze, die er hat, auch richtig durchzubringen. Aber ich glaube, das wären wahrscheinlich so meine Top 5 Kater eventuell. Vielleicht ist es aber auch schon ein bisschen zu früh. Ich meine, ich mag auch Mikal Bridges, aber eher noch nicht in der Top 5. Wenn die Sixers den an 10 bekommen, sind sie, glaube ich, ziemlich happy, weil das ein Spieler ist, der relativ schnell einen Impact haben wird, glaube ich.
Ja, und auch genau das, was sie brauchen eigentlich.
Ja.
Also einen, der halt verteilen kann und seinen Wurf trifft.
Das finde ich in dem Jahrgang relativ interessant. So ab den etwas höheren Positionen, da ist dann vielleicht nicht mehr so die unbedingt Star-Potenzial da, auch wenn das natürlich gut sein kann, dass einem da auch mal wer durch die Lappen gegangen ist. Aber es sind viele dabei, wo man sich vorstellen kann, dass die so als sinnvolle 3-and-D-Rollenspieler einen Platz finden werden in der NBA. Und also das haben wir gerade in den Playoffs ja immer wieder gesehen und thematisiert, wie wichtig das halt ist, dass man Leute hat, die auf dem Flügel switchen können, die defensiv dagegenhalten und ihren Dreier treffen. Das ist im Prinzip genau das ist, was momentan jedes Team haben will und was man irgendwie nicht genug haben kann. Und da sieht so aus, als käme davon einiges nach jetzt in diesem Jahrgang.
Ja, wäre cool, wenn es so wäre. Zumal ja dieses Konzentrieren auf Star-Potenzial zwar verständlich ist, aber auch irgendwie nicht zielführend ist, weil wie viele Stars kommen normalerweise aus dem Draft? Weiß ich nicht, 5, wenn es hochkommt? Also du hast halt...
Ja, wenn es
überhaupt
kommt.
Ja,
eben. Sie werden selten unter den ersten 5 Picks gezogen. Also ich meine, der erste hat schon die höchste Wahrscheinlichkeit, aber danach ist es einfach nicht so ganz leicht vorherzusehen. Das haben wir ja letztes Jahr mit Donovan Mitchell ja auch ganz gut gesehen, der ja, 13 eben wegging.
Genau.
Nach Luke Kennard.
Das werden sich die Pistons höchstwahrscheinlich nie verzeihen. Ganz kurz noch so, dass wir die ganze Geschichte abschließen. Bei Spox hast du einen Text über unsere beiden Deutschen geschrieben. Werden sie gezogen?
Sie werden beide gezogen werden, glaube ich. In der zweiten Runde ist es aus dem Grund immer ein bisschen schwer vorher zu sagen, weil da häufig ja alle Picks innerhalb von ein paar Minuten hin und her geschoben werden und man oft innerhalb sehr kurzer Zeit eigentlich den Überblick verliert, wer jetzt welchen Pick hat. Aber ich bin mir bei beiden schon relativ sicher, dass sie in der zweiten Runde weggehen. Ganz vielleicht Wagner sogar Ende der ersten, wobei ich daran nicht glaube. Aber ich denke, beide werden irgendwie gezogen und dann muss man mal schauen, wie es weitergeht. Also bei Bonga sehe ich langfristig das größere Talent. Kurzfristig denke ich aber, dass er eigentlich ein klassischer Draft-and-Stash-Spieler ist, der ein Jahr, vielleicht auch noch eher zwei Jahre in Europa brauchen wird, wo er, also weil er einfach noch nicht so viel auf hohem Level gespielt hat. Das sieht man ihm schon an. Also das ist schon teilweise noch sehr wild. Und man sieht, dieses rohe Potenzial ist bei ihm durchaus vorhanden. Und deswegen halte ich ihn auch für einen interessanten Namen für die NBA. Ich denke aber, wenn er jetzt sich nächstes Jahr erst angemeldet hätte zum Draft, dann wären seine Chancen wahrscheinlich besser gewesen, etwas höher gezogen zu werden. So wird er, schätze ich mal, Mitte, zweite Runde weggehen und halt geparkt in Europa erstmal.
Gut, aber du weißt auch immer nicht, was im nächsten Jahr ist. Also eine schwere Verletzung und du wirst gar nicht gezogen. Von daher, wenn es Möglichkeiten gibt, klar.
Und bei Wagner, der wird schon, also der ist ja wesentlich weiter in seiner Entwicklung als Basketballer. Und wenn ein Team in der zweiten Runde eine Möglichkeit sieht, sich halt günstig jemanden zu holen, der eine relativ klar definierte Rolle erstmal haben wird, also dass er halt in erster Linie von der Bank reinkommt und ein paar Würfe nehmen soll, dann ist Wagner ja eigentlich ein guter Kandidat, der relativ schnell halt was beitragen kann. Bei ihm ist dann halt die Frage, inwiefern er sich defensiv verbessern kann, weil das letztendlich determinieren wird, ob er mal mehr als so für ein paar Minuten Rollenspieler sein kann.
Das ist schon ein Riesenproblem bei ihm, ne?
Das ist bei ihm schon ein großes Thema und er ist halt jetzt nicht der Typ, der irgendwie gerade erst 18 geworden ist wie Bonga, sondern er ist ja, also in dem Jahrgang gehört er schon zu den älteren Spielern und auch er hat natürlich die Möglichkeit, noch besser zu werden und auch athletisch noch zuzulegen und so, aber zumindest von den Anlagen her ist es jetzt nicht so, dass man ihm sagen würde, okay, da ist noch unlimitierte Upside und das geht noch alles Mögliche nach oben.
Schau mal, ich freue mich auf jeden Fall saumäßig auf den Draft. Ich werde ihn mir nicht anschauen, live, aber ich freue mich auf den Morgen danach, auf die Wahl der Bulls, auf möglicherweise irgendwelche Deals, die gemacht wurden. Vielleicht irgendwas Großes?
Du, weiß nicht, Kawhi also nach Milwaukee oder so? Ja, also ich das halte ich zwar für ausgeschlossen, aber sonst halte ich relativ wenig für ausgeschlossen. Ich kann mir vorstellen, dass zumindest auch in der Lottery ein, zwei Picks bewegt werden, also nicht bei ihrem ursprünglichen Team bleiben. Wenn die Sixers jetzt beispielsweise den Nummer 10 Pick, das könnte ich mir auch vorstellen, dass sie den traden. Es ist auf jeden Fall Potenzial gegeben. Ich meine, letztes Jahr hatten wir den Butler-Trade. Wie war das nochmal von der zeitlichen Abfolge her? War das am gleichen Tag?
Es war am gleichen Tag.
Schon, oder?
Ja, weil die Wolves haben dann für die Bulls Markkanen gezogen.
Richtig, genau.
Genau, so war es. Also es war kurz vorher irgendwie. Ja. Oh, hab ich da gefeiert? Wahnsinn.
Ja, mal schauen, bin ich mal gespannt, wo es dieses Jahr hingeht. Ich bin auch gespannt, ob die Celtics meinen Wunschspieler Donte DiVincenzo bekommen, der für so ein bisschen Offense von der Bank dann noch sorgen kann.
Bisschen Mikrowelle.
Ein Championship-Game gesehen haben, wo man gesehen hat, dass es der beste Basketballspieler in der Geschichte der Menschheit ist. Vielleicht kriegen wir auch Grayson Allen, der aussieht wie Ted Cruz, was mich eher abschreckt, weil er 60 Jahre jünger ist als Ted Cruz, aber
ja.
Ähnlich dreckig anscheinend.
Ja, ja.
Nach allem, was man so hört.
Es gibt viele Fragen, die beantwortet gehören. Und ich bin auch ziemlich gespannt auf die Outfits wieder. Da gibt es ja auch ziemlich wilde Geschichten. Es besteht auf jeden Fall die Möglichkeit für einen besonderen Schuh der Woche in der nächsten Ausgabe. Ich erinnere mich noch, kannst du noch 2015 Kelly Oubre?
Boah, ja.
Mit seinen Nietenschlüppern.
war heiß. Ich rechne eigentlich damit, dass irgendwann mal jemand einfach mit zwei echten Krokodilen am Fuß um das Ganze nochmal so ein bisschen auf die Spitze zu treiben. Ja. Das wäre dann auf jeden Fall ein Sneaker der Woche, oder?
Des Jahres, also oder des Jahrzehnts. Weil der Award wäre damit auf Ewigkeit, auf Lebenszeit vergeben, glaube ich.
Also wenn PJ Tucker sich jetzt zum Draft anmelden würde, dann würde ich es durchaus für möglich halten, dass er es macht.
Ja, Nick Young vielleicht noch. Wenn die beiden jetzt parallel beim Draft wären, könnten sie sich ein kleines Duell liefern.
Aber man kann auf jeden Fall gespannt sein. Ich darf mir dieses ganze 4 bis 8 Stunden Spektakel tatsächlich auch in der Nacht reinpfeifen.
Ja. Stark.
Ich beschäftige mich damit, das wird toll, aber das ist dann auch, also danach mache ich dann Urlaub, von da ist okay, ich will mich nicht beschweren.
Ja, das ist gut, weil es ist schon hart, also dieser Live-Ticker zum Draft, irgendwann dann so ab Runde 2.
Ich meine, am Anfang sitzt man ja noch und ist halt voll heiß und so, ja, geil und schaut halt immer schon bei Woj, der sowieso jeden Pick schon 10 Minuten vorher einmal.
Ja, aber wie ist es jetzt dieses Jahr, wenn er bei ESPN ist?
Ja, das ist schon wie letztes Jahr, er und Shams werden es halt sich gegenseitig battlen und man darf gespannt sein, wer immer zuerst dran ist. Letztes Jahr hat Shams, glaube ich, das ein bisschen dominiert, das Ganze.
Echt? Ja. Okay, vielleicht großes Comeback von Woj.
Also das ist natürlich oft so, gerade für NBA-Twitter-Nerds, immer ein interessanter Subplot vom Draft. Aber Ich meine, ab einem gewissen Punkt ist es natürlich einfach nur todlangweilig, da zu sitzen, wenn man von den Leuten teilweise überhaupt noch nichts gehört hat und, keine Ahnung, ein Zweitrunden-Pick 2055 für einen
Cash Consideration
geschützten Erstrunden-Pick irgendwo hingeht, ja. Das ist natürlich auch noch die Frage, wem die Warriors diesmal einen Zweitrunden-Pick abkaufen. Aber das wird schon irgendwie klappen. Mal schauen. Irgendein Idiot findet sich immer.
Ich glaube, gar Packs sind schon bereit. Haben schon eine Summe im Kopf. Ja, wir sind gespannt. Wir schauen uns alles an und sind damit am Ende, würde ich sagen, oder? Ich glaube, das lassen wir einfach mal alle gewähren und quatschen dann irgendwann im Anschluss nochmal und schauen, wer wo gelandet ist und was wir davon halten. Vor allem, was Luka Doncic angeht.
Plan.
Ob er vor der zweiten Runde gezogen wurde oder ob sein Stock dann doch so weit abgefallen ist.
Ja, vielleicht bleibt er ja auch dann, wenn die Kings ihn ziehen, einfach in Europa. Wer weiß.
Oder die Warriors bekommen ihn über Cash Considerations. Kann natürlich auch sein.
Das würde irgendwie noch passen, ja.
Ja.
Wir haben übrigens auch noch nicht die Möglichkeit diskutiert, dass die Warriors Kawhi für Andre Iguodala straight up bekommen, weil so funktioniert es ja irgendwie mit denen.
Mhm.
Mit dieser Vorstellung entlasse ich dich jetzt.
Ich denke mal drüber nach. Ja, und ihr könnt auch drüber nachdenken. Schön, dass ihr dabei wart. Vergesst nicht, bei iTunes, falls ihr Lust habt, uns eine Rezension zu hinterlassen, uns bei Twitter zu folgen, @korpigerNBA mit
AE.
Ja, schneller wirst du da irgendwie auch nicht, ne? Oder uns natürlich bei Facebook zu adden, schreibt uns an, schreibt uns Anregungen, Kritik, was auch immer, und jetzt genießt ihr am besten euren Abend oder euren Tag, euren Morgen, genießt den Draft und wir hören uns hoffentlich demnächst wieder. In diesem Sinne, reingehauen.
Reingehauen.